Ja, guten Morgen. Ich wünsche euch allen auch ein frohes Pfingstfest. Danke für die Musik gerade, für die Lieder, die uns ja helfen sollen, so in die Gegenwart Jesu zu kommen und uns bewusst zu werden, er ist da. Und wir beten ihn an als unseren Herrn, als den Auferstandenen, als den, der gekommen ist, aber der zwar auferstanden ist, in den Himmel gefahren, aber der gegenwärtig ist, der lebt. Pfingsten, wenn man jetzt sich aufmachen würde, hier, was weiß ich, durch alten Essen gehen oder durch Essen überhaupt gehen und den einen oder anderen Passanten mal fragen, was bedeutet Pfingsten denn für Sie? Würde wahrscheinlich so was kommen wie freie Tage, schöne, nette Sache, können wir nach Holland fahren oder ans Meer irgendwo. Und ja, aber was für einen Hintergrund hat Pfingsten denn? Keine Ahnung. Wir wissen, Pfingsten ist ganz eng verbunden mit einem Namen oder mit einer Person. Und zwar mit der Person des Heiligen Geistes. Als Jesus nach seiner Auferstehung mit den Jüngern sich auf einem Berg bei Jerusalem getroffen hat, hat er gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien bis ans Ende der Erde. Und mittlerweile, seit 2000 Jahren, wird die Botschaft von der Geburt, von dem Leben, vom Leiden, vom Sterben und Auferstehen Jesu in der ganzen Welt weitergesagt, bezeugt. Und das wäre nicht möglich ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, diese Botschaft von Jesus wäre untergegangen, wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes Menschen befähigt hätte, immer wieder Zeugen dieses auferstandenen Herrn zu sein. Botschafter der Wahrhaftigkeit des Evangeliums und der Erlebbarkeit des Evangeliums, der Realität Gottes und Jesu Christi. Ich glaube, den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen, das erfordert Kraft und das erfordert auch Mut, Zeugen Jesu Christi zu sein. Und diese Kraft und dieser Mut werden uns durch den Heiligen Geist gegeben. Hier in Deutschland, wir haben es nicht schwer, Jesus zu bezeugen. Also bitte euch, wenn ihr in euren Familien oder an der Arbeitsstelle sagt, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich glaube daran, dass er gelebt hat und dass er auch jetzt Realität ist, gibt es vielleicht mal Leute, die ein müdes Lächeln für euch haben oder vielleicht auch irgendwie einen Spruch lassen oder so, aber sonst passiert doch nicht viel. Wir haben eigentlich kein Risiko, wenn wir Jesus Christus bezeugen, wenn wir uns zum Glauben bekennen. Aber in anderen Teilen dieser Welt sieht es ganz anders aus. Ich möchte euch kurz zwei Beispiele geben. Die Morning Star News und Christian Post berichten am 17. April diesen Jahres im Distrikt Jinja im Osten Ugandas, der 40-jährige Kalegeya Faruku war im März diesen Jahres zum Glauben an Jesus gekommen. Er ist vom Islam zum Christentum konvertiert. Er kehrte kurzzeitig zu seinem Elternhaus zurück, um persönliche Sachen zu holen, da er aus Sicherheitsgründen umziehen wollte. Also er konnte dort nicht bleiben. Aber er wurde dort von seinen Brüdern abgefangen. Sie brachten ihn ins Haus und hackten ihm beide Hände ab. Als Strafe, und sie zitierten dabei religiöse Verse. Sein Vater rechtfertigte den Angriff später gegenüber einem Pastor damit, dass dies die Strafe laut Scharia-Auslegung für den Abfall vom Glauben sei. Faruku wurde schwer verletzt, an einer Kreuzung zurückgelassen, von Passanten gefunden und in eine Klinik gebracht. Er überlebte den Angriff, aber verlor eben beide Gliedmaßen. In Laos folgendes, der Fall von Pastor Setut ist nach wie vor ungelöst, seine Mörder wurden immer noch nicht ermittelt. Auch im Fall von Pastor Tongkam ermittelt die Polizei noch. Die christliche Gemeinde in Laos hat kaum Hoffnung, dass die Täter gefasst und die Fälle aufgeklärt werden. Die Leute glauben nicht, dass die Behörden den Fällen wirklich nachgehen. Trotz der steigenden Verfolgung wächst die Gemeinde in Laos. Interessant, oder? Obwohl es dort so risikoreich ist, seinen Glauben zu bekennen, wächst die Gemeinde. Seit Dezember letzten Jahres haben sie mit Gottes Hilfe 25 Familien zum Glauben an Jesus führen können. Früher ging es um mich, sagt einer. Ich wollte ins Kloster und Mönch werden. Heute geht es um meine Landsleute. Ich will, dass viele von ihnen zum Glauben an Jesus Christus finden, dass sie zumindest alle einmal die frohe Botschaft von Jesus gehört haben, sagt Pao, der mit seiner Familie sich von Gott berufen sieht, dort Zeuge zu sein. Im letzten Jahr, Open Doors geht davon aus, dass im letzten Jahr 5000 Christen wegen ihres Glaubens getötet wurden. Ich glaube, das alles wäre nicht möglich ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst würden doch Menschen sich nicht auf so etwas einlassen. Sonst würden sie doch nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn nicht der Heilige Geist ihnen die Kraft geben würde, trotzdem den Glauben an Jesus zu bezeugen und an ihren Glauben festhalten. Das ist die eine Seite, die der Heilige Geist bewirkt, also Mut zum Bekenntnis und Zeugnis, trotz und gerade angesichts von Bedrohung und Gefahr. Aber es gibt noch eine andere Seite des Wirkens des Heiligen Geistes und die ist meiner Meinung nach genauso wichtig. Also einerseits, dass Jesus bekannt gemacht wird, dass von ihm Zeugnisse gegeben werden. Und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit öfter mal bei Bibel-TV, da gibt es glaube ich irgendwie eine Sendung, die heißt Mensch Gott oder so. Und immer wieder sind da Menschen, die von ihrem Bekehrungserlebnis erzählen, die sagen, wie sie zum Glauben gefunden haben. Das hat mich jedes Mal neu begeistert, wenn ich das gesehen habe und gehört habe, wie Menschen, welche interessanten Wege Menschen gegangen sind, die dann zum Glauben an Jesus gefunden haben. Also es gibt diese eine Seite, wir bekennen und fordern Menschen heraus, auch an Jesus zu glauben, aber es gibt eine andere Seite, und zwar ist das evangelistische Wirken des Heiligen Geistes, habe ich es genannt, Jesus in uns. Der Heilige Geist überführt Menschen in Bezug auf die Sünde. In Johannes 16, Vers 8 heißt es, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Menschen bekehren sich zu einem Leben unter die Herrschaft des Heiligen Geistes, unter der Herrschaft Jesu Christi, und das neue Leben wird durch den Heiligen Geist versiegelt. Er ist derjenige, der dieses Leben versiegelt. Dieser Beginn des neuen Lebens wird im Neuen Testament so mit ganz unterschiedlichen Begriffen auch genannt. Da heißt es einmal neugeboren werden oder zum Glauben kommen. Das heißt doch, ohne den Heiligen Geist ist es für einen Menschen überhaupt nicht möglich, zum Glauben an Jesus zu kommen. Das heißt auch, dass Buße, Glaube, Wassertaufe, Empfang des Heiligen Geistes, all das gehört an den Anfang des Glaubens. Das sind die ersten Schritte, die Menschen tun in der Nachfolge Jesu. Da werden also ganz unterschiedliche Begriffe gebraucht. In der Apostelgeschichte 2, Vers 4 heißt es, dass Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist, oder Apostelgeschichte 2, 38, dass sie den Heiligen Geist empfangen oder dass er ausgegossen wird. Also Dinge, die Gott tut und die er Menschen schenkt, damit sie ihn erkennen als den wahren Herrn und Gott. Oder Menschen werden mit dem Heiligen Geist getauft. Davon wird auch im Neuen Testament berichtet. Und man könnte jetzt fragen, wie kommt es denn dazu, dass ein Mensch jetzt dass der Heilige Geist in einem Menschen Wohnung nimmt. Wie kann das praktisch vor sich gehen? Und da gibt es in Lukas 11, 13 eine Verheißung. Da sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Also eigentlich ganz einfach, oder? Dass man zu Jesus kommen kann und sagen kann, oder den Vater bitten kann, schenk mir bitte deinen Heiligen Geist. Ich öffne mich dafür und bitte dich, lass deinen Heiligen Geist einziehen in mein Leben. Ich stelle mein Leben dir zur Verfügung. Und dann beginnt das heiligende Wirken des Heiligen Geistes, also Jesus für uns. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, der Vater wird euch einen Tröster senden, den Heiligen Geist. Und ich habe gedacht, ja, das ist gut. Also für die Jünger war das damals gut. Die waren traurig. Jesus war aufgefahren in den Himmel. Sie waren alleine. Und Jesus sagt, ihr bekommt den Heiligen Geist als Tröster. Also der tröstet euch über diesen Moment hinweg, dass ich nicht mehr da bin, für euch nicht mehr sichtbar bin. Das ist okay. Aber wie ist das eigentlich für uns? Brauchen wir den Heiligen Geist als Tröster? Müssen wir getröstet werden? Natürlich, klar, wenn jemand in der Familie stirbt oder im Bekanntenkreis, dann sind wir traurig, da brauchen wir Trost bei Todesfällen, na klar. Aber sonst im alltäglichen Leben, wisst ihr was, interessant fand ich folgende Aussage, die steht im unmittelbaren Zusammenhang. Da sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und da habe ich gedacht, ach guck mal an, das ist ja interessant, wir wollen das ja alle, wir wollen ja die Gebote Jesu halten, aber schaffen wir das? Und ich von mir aus kann das sagen, nein, ich schaffe das nicht immer. Ich schaffe es nicht immer, die Gebote zu halten. Und dann bin ich enttäuscht über mich selbst. Dann bin ich traurig über mich selbst. Darüber, dass ich wieder so wütend geworden bin. Oh, ich kann wütend werden. Und dass ich herablassend geredet habe. Oder dass ich mit meinen Worten jemand anders verletzt habe. Und genau in diese Trauer über mich selbst kommt der Heilige Geist und tröstet mich, weil er mich nämlich lehrt, warum Jesus gekommen ist, warum er gelitten hat, warum er gestorben und warum er auferstanden ist und jetzt beim Vater im Himmel ist und für mich betet. Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch geredet habe. Genau das ist es. Er erinnert uns daran, warum Jesus gekommen ist und dass wir ihn um Vergebung bitten können und dass der Vater uns gerne vergibt und dass er uns reichlich vergibt und dass er uns und unser Leben erneuert. Daran erinnert uns der Heilige Geist. Nebenbei, ich mache jetzt mal einen kleinen Ausflug. Die Bibel ist ja von Menschen geschrieben, ja. Sie hat sicherlich auch bei Übersetzungen und Übertragungen hier und da gelitten, ja. Und nicht alles ist wahrscheinlich richtig wiedergegeben. Aber die Jünger, also die Apostel, wurden durch den Heiligen Geist an die Worte Jesu erinnert. Die Evangelien, die Briefe und so weiter, die sind ja alle, ich sage jetzt mal so 20, 30 Jahre später erst geschrieben worden, nach dem Tod Jesu. Und da kann man ja sagen, ja, oder fragen, an was haben sich denn die Jünger da noch erinnert? Also kannst du dich noch an manche Worte erinnern, die vor 20, 30 Jahren geschrieben wurden, gesagt wurden? Also ich bin froh, wenn ich manchmal noch weiß, was meine Frau mir morgens gesagt hat. An was haben sich die Jünger erinnert? Waren das wirklich die Worte Jesu oder waren das die Gedanken der Jünger? Ich glaube fest daran, dass es auch die Aufgabe des Heiligen Geistes war, die Jünger an diese Worte zu erinnern. Und er hat sie daran erinnert. Und sie haben die Worte so aufgeschrieben, wie Jesus sie gesagt hat. Genau so. Johannes 14, Vers 15. Der Vater sendet den Tröster, der uns hilft. Weil wir fallen, weil wir Fehler machen, weil wir nicht vollkommen sind. Aber jemand hat mal gesagt, es ist doch keine Schande hinzufallen, aber es ist eine Schande liegen zu bleiben. Es ist keine Schande hinzufallen, aber es ist eine Schande liegen zu bleiben. Und unsere Aufgabe ist es, hinzuhören, dass der Geist Gottes uns auffordert, aufzustehen, um Vergebung zu bitten und weiterzugehen. Der Heilige Geist vermittelt uns Glaube daran, dass er dir vergeben hat, dass Jesus dich erneuert hat, dass er dich trotz allem liebt. Seine Liebe ist unaufgebbar, unwiderruflich. Wir sind doch als Christen dazu berufen, ein Leben in der Heiligung, das heißt, in einem Prozess zu führen, Jesus ähnlicher zu werden, zu wachsen, ihm ähnlicher hinzuwachsen. Das heißt, in unserem Glauben zu wachsen und zu reifen. Aber es gibt so Killer-Argumente, die sich der ein oder andere angeeignet hat, die eine Veränderung und auch damit die Heiligung verhindern, dem Heiligen Geist manchmal den Weg versperren. Da sagt jemand, also weißt du, das muss mir Gott erstmal persönlich sagen und zeigen, dass ich mich hier ändern muss. Wisst ihr was, wenn jemand so argumentiert und macht er damit deutlich, dass die Bibel mein Verhalten kritisiert oder dass ein Bruder oder eine Schwester das kritisiert, das reicht mir nicht. Diese Person sucht eine persönliche Offenbarung Gottes. Aber was steht wirklich dahinter? Ich vermute, die Person will damit sagen, lass mich jetzt bitte in Ruhe, weil ich genauso weitermachen will wie bisher. Und das ist ein Killerargument für das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn jemand nicht bereit ist, Kritik der Bibel oder Kritik von Geschwistern zuzulassen und sich so dagegen sträubt. Ein weiteres Argument, das unsere eigene Veränderung verhindert oder verhindern kann und auch den Heiligen Geist hindert, ist, dass man sagt, ich glaube nicht, dass Gott so eng ist, dass Gott das so eng sieht. Matthäus 5, 21 oder auch Vers 27 machen sehr deutlich, dass Jesus bereits die feinen Formen der Lieblosigkeit und auch der sexuellen Unreinheit als Sünde ansieht. Jesus ist da sehr genau. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus ist da sehr fein und ist da sehr genau. Jesus hasst die Sünde. Er liebt den Sünder. Er liebt dich und mich. Aber er lässt unser Verhalten nicht einfach so stehen. Und es hat auch Konsequenzen. Ein drittes Argument, das man manchmal hört und merkt, hier ist jemand dabei, seinen falschen Lebenswandel zu verteidigen. Wenn jemand sagt, ach weißt du, wenn all die frommen Leute mal ehrlich wären, dann müssten sie zugeben, dass sie auch ihre Probleme haben. Ja, manchmal verdächtigen Christen, die bestimmte Schritte des Gehorsams verweigern, ihre Mitchristen der Heuchelei. Nach dem Motto, ach die tun doch bloß so. Die tun doch bloß so, das ist zunächst mal eine böse Unterstellung. Aber selbst wenn das zutreffen würde, die Sünden anderer Menschen, die Sünden anderer sind keine Entschuldigung für mich. Absolut nicht. Für meine eigene Schuld. Jeder Mensch muss einmal vor Gott für sein eigenes Leben Rechenschaft abgeben. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Wisst ihr was? Das Gute ist, der Heilige Geist bewirkt Veränderung. Er ist derjenige, der diese Kraft in uns freisetzt. Er bewirkt Veränderung. Wir werden Christus ähnlicher. Das ist das Wirken das heiligende Wirken des Heiligen Geistes, Jesus in uns. In Galater 5 werden ja so die Früchte des Geistes aufgelistet. Da heißt es Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ach, Sanftmut übrigens. Könnt ihr Sanftmut definieren? Sanftmut ist der Mut, sanft zu sein. Dazu gehört Mut. Gerade wenn jemand mich angreift, gerade wenn jemand mich runtermachen will, dann den Mut zu haben, sanft zu bleiben. Das ist echt eine Herausforderung, an der ich selber auch gefordert bin. Der Heilige Geist ist es, der den Christen prägt in seinem Wesen, in seinem Charakter und damit im gesamten Leben. Und das bedeutet, Christus lebt durch den Heiligen Geist in uns, in dir und mir. Auch wenn Jesus uns in Leiden oder vielleicht durch Leiden, persönliche Leiden hindurchführt, dürfen wir die Erfahrung machen, dass uns seine Auferstehungskraft zur Verfügung steht. Er ist da. Und diese Veränderung und Umwandlung wird in dem Maße gefördert, indem ich die Gemeinschaft mit Christus suche. Also wo ich die Beziehung zu Jesus suche, wo ich dranbleibe an ihm, da wirkt auch die verändernde Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Aber wo ich Abstand gewinne und, naja, Jesus hier und da mal noch begegne, da wird seine Kraft nicht den Raum in mir bekommen, mich zu verändern und mich in sein Bild zu verwandeln. Durch den Heiligen Geist werden Christen mit Gaben ausgerüstet. Gott sei Dank. Römer 12 oder auch Epheser 4 oder 1. Korinther 12 berichten uns davon. Wir sind herausgefordert, dass sich die Gaben des Geistes in unserem Leben auch entfalten sollen. Und kennzeichnend für mich, für echte Gaben, ist es, dass dieses Wirken des Geistes oder dass die Gaben des Geistes einhergehen auch mit den Früchten des Geistes. Das heißt, wenn jemand es nur zum Selbstzweck nutzt oder um sich über andere zu erheben, dann frage ich mich, ist das wirklich der Geist Gottes, der da wirkt? Gaben und Frucht des Geistes gehören zusammen. Für mich passt so eine hochmütige Ausübung der Prophetie oder der Sprachenrede oder was auch immer wir dann nutzen dürfen in unserer Gemeinde, passt nicht zusammen. Wir haben da eine Verantwortung als Gemeinde. Der Geist Gottes setzt immer auch auf Kooperation mit der gesamten Gemeinde. Die Gemeinde kann den Heiligen Geist fördern, den Weg frei machen, aber sie kann ihn auch betrüben oder auslöschen, wie Epheser 4, 30 das auch sagt. Der Geist Gottes wird gefördert, wenn wir ihn nicht hindern. Und wir hindern ihn nicht, wenn wir ihn bitten, komm, komm in mein Leben, komm immer wieder neu, nimm du Raum, nimm du Platz ein in meinem Leben, in meinem Sein, in meinem Charakter, in meinem Reden, in meinem Denken, in all dem. Mach du den Raum frei. Du hast da die Verantwortung und die Herausforderung für dein eigenes Leben. Er soll willkommen sein in unserem persönlichen Leben und er soll willkommen sein im Leben der Gemeinde. Und dann werden auch Schritte folgen, die Gott mit uns geht, wenn wir seinem Geist Raum geben. Amen. Jesus, wir sind dankbar dafür, dass du der Sieger bist und dass wir deinen Sieg in Anspruch nehmen dürfen für unser Leben. Herr, das ist fantastisch und darauf berufen wir uns und damit gehen wir auch in den Alltag hinein. Wir beten darum, Herr, dass du kommst und uns die Augen öffnest für deine Wege, für das Wirken deines Geistes, dass wir das wahrnehmen und nicht übergehen. Und dass wir das Reden deines Geistes auch wahrnehmen, hören, hinhören und nicht überhören. Wir möchten dich von Herzen bitten, dass du kommst und uns durch deinen Heiligen Geist neu leitest und dass du uns erfüllst und wir Menschen sind, die dich in allem, in allen Bezügen, in allem Reden und Handeln bezeugen. Du, Herr, bist die Erlösung, du bist der Retter, du bist der, der hilft und der erneuert, der heilt und so wollen wir dich bezeugen. Danke, dass du mitgehst. Danke, dass du deine schützende Hand über uns hältst. Amen.